Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ja, guten Abend.
Sie sind als jüngster Sohn von drei Kindern in einer Pfarrersfamilie aufgewachsen im Sauerland. Inwieweit hat Sie das geprägt?
Naja, als Jüngster hat man mal ein paar Vorurteile, weil die älteren Geschwister haben schon ein paar Probleme weggeräumt. So. Und das Protestantische oder der Pfarrershaushalt, gut, hat mich so geprägt. Ich bin in den Kindergottesdienst gegangen, ich wurde konfirmiert, aber es war bei uns nichts besonders heilig oder protestantisch. Das war, ich hatte das große Glück, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen bestimmt in großen Häusern groß zu werden. Also weil diese Pfarrhäuser, also mein Vater hat manchmal auch die Pfarrstelle gewechselt, die waren immer unheimlich groß. Mhm. Und da hatte man Platz zu spielen. Und deshalb kann ich eigentlich sagen, ich hatte eine schöne Kindheit, weil immer wenn man Platz hat und Bewegung hat, dann kommt so ein bisschen was vielleicht bei raus.
Wollten Sie immer schon Schauspieler werden?
Ich wollte Sozialarbeiter werden, weil als wir sind immer auf so evangelische Freizeiten gefahren, also wurden da so mitgeschickt auch und da gab es immer die Sozialarbeiter, die da mitgefahren sind und für alles gesorgt haben und so weiter. Und die Mädels haben sich meistens in die verknallt.
Ah.
So. Und das war so im Alter 13, 14. So, und ich war da, fand die Mädels natürlich auch toll, aber die fanden die Sozialarbeiter toller.
Weil
so,
die auch alle Gitarre spielen konnten.
Ja, zum Beispiel.
Ne? Genau.
Und da habe ich gedacht, irgendwie, das wäre ja mal ein Job. Da könnte man ja, und dann fährt man so weg und so weiter und dann verlieben sich so viele Mädels an. Das war so ein bisschen mein Ziel. Und das habe ich dann aus den Augen verloren, als ich dann zum ersten Mal Kinder- und Jugendtheater gemacht habe. Und zwar am Kinder- und Jugendtheater Dortmund.
Mhm.
Da habe ich Geld gebraucht. Geld gebraucht, weil ich ein Moped mir kaufen wollte. Also so ein Mokick hieß das damals. Mhm. Das konnte man ab 16 fahren. Und ich habe erst Zeitungen ausgetragen im Dortmunder Norden, was sehr hart war. Also das ist nicht lustig. Und wollte den Job dann auch hinschmeißen. Habe ich dann auch, weil ich eben eine Zeitungsanzeige gesehen habe, wir suchen Darsteller für das Stück Wir pfeifen auf den Gurkenkönig. So.
Mhm.
Und da bin ich dahin und da haben die mich genommen. Und dann habe ich meine ersten 15 Mark für eine Vorstellung, für eine Probe gekriegt, sowas, so ungefähr.
Mhm. Hatten Sie so Idole, die bei Ihnen über dem Bett hingen als Poster?
Ich hatte mein Zimmer vollgekleistert voll Konzertpostern. Ich habe so Konzertposter immer so, die haben mir früher so illegal abgerissen, wenn von Uriah Heep bis Yes bis, Bob Dylan in die Stadt kam, dann habe ich die abgerissen und in mein Zimmer gehängt. Es gab, schauspielerisch gab es, das war damals noch gar nicht, wir haben irgendwie Musik, ich glaube der einzige Schauspieler, ich glaube hat David Cassidy nicht in der Partridge Family mitgemacht und war gleichzeitig Schauspieler.
Im weitesten Sinne war der auch Schauspieler.
Oder so,
ja,
ne? So.
Ja.
Also und so. Und diese anderen Geschichten, da stand man als 15-, 16-Jähriger noch nicht auf Schauspieler. Das kam dann später. Also ich hatte dann irgendwann mal ein Audi 80 für 100 Mark mir gekauft. Und da habe ich dann vorne, auf der Haube war Marilyn Monroe,
mhm,
und auf dem Heckmotor, wie er sagt das, auf der Abdeckung hinten James Dean, hatte ich so Plakate und dann habe ich das mit so Folie drüber geklebt. So sah mein Auto aus. Das war schon dann so ein Filmauto und an der Seite stand, it's better to burn your life than waste. Es ist besser, das Leben zu verbrennen, als sich zu langweilen oder wie auch immer so. Das war so meine erste, aber da warte ich, wie gesagt, da hatte ich schon Führerschein, da war ich da schon so bestimmt dann 18, 20.
Mhm. Gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz zurück. Schulzeit, die Schule war nicht so Ihr Ding.
Jein, also doch, ich habe die Schule eigentlich sehr gemocht, aber ich habe sie so lange gemocht, als es noch keine, das kennt man heute gar nicht mehr, keine Schulreform gab. Das heißt, die klassische Klasse, bin auch mal hängen geblieben und ich bin wirklich gern zur Schule gegangen. Nur dann, wo die Klasse dann auseinandergerissen wurde und ich meinen Klassenverband nicht mehr hatte und dann gab es so Kurse und in den einen mochte man, in den anderen weniger und da habe ich so ein bisschen die Lust verloren und das war dann, eben weil ich nebenbei Kinder- und Jugendtheater gemacht habe, tat sich so eine andere Welt auf und deshalb habe ich dann, ich habe dann die Schule abgebrochen, aber ich habe sie eigentlich erst abgebrochen, als ich die Aufnahmeprüfung geschafft hatte an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum.
Mhm.
Das heißt, das war so ein Verhältnis Schule. Ich habe denen dann nicht nachgeweint, weil es gab keinen Klassenverband mehr, wie gesagt. Es gab den Kurs und den Kurs und es war so, ich fühlte mich nicht mehr aufgehoben. Und im Prinzip kann ich sagen, ich habe mir so ein bisschen eine neue Heimat gesucht. Das war dann die Schauspielschule.
Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert, dass Sie so kurz vorm Abi gesagt haben, nö, mache ich nicht mehr?
Naja,
und überhaupt Schauspieler werden wollten?
Ja, also meine Mutter hat da nichts dagegen. Also mein Vater fand das galt damals noch auch Heute ist es vielleicht auch wieder, also für ganz viele Kollegen leider, es ist so, der Markt ist nicht so doll, eine brotlose Kunst. Also das war da 82 noch so, schwebte so rum und ich habe dann ihnen erklärt, nachdem der Direktor mit der Schauspielschule Bochum das auch gesagt hat, dass ein Studienplatz im Schauspiel genauso viel kostet wie ein Medizinstudienplatz. Das hat mein Vater dann beeindruckt.
So. Und überzeugt.
Überzeugt. Ich habe damals aber auch schon, weil meine Eltern schon weggezogen waren aus Bochum, da hatte ich also so gesagt, Kinder, ich will jetzt nicht noch auf ein drittes Gymnasium, weil wir so oft umgezogen sind. Da wohnte ich schon alleine, womöglich war das dann auch leichter. Und als ich zum ersten Mal, wo wir jetzt gerade im Radio sind, fällt mir das ein Hörspiel mit Gudrun Landgräbe machte, habe ich meinen Eltern Bescheid gesagt. Und da war mein Vater, das hat er mir nicht gesagt, meine Mutter hat das mal erzählt, da war er dann stolz. So. Und das, da hat er den Jungen dann laufen lassen. Und heute ist er natürlich stolz.
Na klar. Und die Schauspielschule selbst haben sie aber auch abgebrochen.
Ja, das, wenn ich keine Ziele mehr sehe, dann muss ich das, dann muss ich mir ein neues Ziel setzen. Es war so, dass ich, also eine Ausbildung geht heute mittlerweile 4 Jahre Schauspielschule, damals 3,5, 3 und nach 2,5 Jahren hatte ich schon ein Angebot vom Schauspiel Bochum. Hatte auch ein Angebot dann gleichzeitig von der Schaubühne Berlin, vom Wiener Burgtheater. Es ging plötzlich so tup, tup, tup. Man hatte mich gesehen bei einem Vorsprechen, man erzählte sich wie auch immer und ich habe dann gesagt, ich mache jetzt das Stück am Schauspiel aus Bochum. Das war Was heißt hier Liebe? Ein Stück, was eigentlich aus Berlin kommt, von der Roten Grütze. Das habe ich dann gemacht und danach hat es gerumst im Theater und ich bin dann meine Schritte gegangen. Das heißt, dieses Diplom habe ich nicht in der Tasche, aber ich würde heute Arbeitslosengeld kriegen, wenn ich denn arbeitslos wäre. Lampenfieber immer. Also vor den meisten Geschichten, die man macht, wo da das Publikum sitzt. Deshalb Lampenfieber, zum Beispiel so manch Filmschauspieler, der nie eine Schauspielschule besucht hat und nie Theater gemacht hat, der weiß, glaube ich, nicht, was das ist. So. Und ich liebe auch diesen Begriff. Und bei mir ist er auch da. Und manchmal geht's daneben, manchmal nicht. Ich weiß nicht, ich hatte mit Zadek mal ein Vorsprechen. Da waren wir ganz alleine, nur er und ich. Und es war auch sowas, das ist wieder ein anderes Lampenfieber als ich weiß noch, dann vor der Schaubühne, vor der gesamten, vor Peter Stein und Co. ich so ein Vorsprechen hatte. Das hängt von der Tagesform ab und ich kann das total verstehen, dass man manchmal so einen Trockner halt gar nichts rauskriegt. Und manchmal denkt man sich nichts Böses oder das hängt natürlich auch von der Atmosphäre ab, die Leute da unten schaffen. Und dann geht's doch. Also toi, 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 dass es weiter mit meinem Lampenfieber sich positiv hält, sagen wir so.
Müssen Sie eigentlich heute überhaupt noch vorsprechen?
Ja, ich finde das auch, ja. Also ja, vorsprechen. Sag mal so, ich mache als nächstes, Theater mit Leander Hausmann an der Volksbühne. Wir machen Ibsen, Rosmersholm. Es kommt am 16. September, freue ich mich sehr drauf. Da hat er mich angesprochen und wir kennen uns schon länger vom Schillertheater. Da war das jetzt mal nicht so. Aber was wir ein Casting nennen beim Film und Fernsehen, da muss auch ich vorsprechen. Ich hatte neulich ein irrsinnig merkwürdiges Vorstellen, da sollte ich einen Killer spielen. Der hatte nur einen Satz, ich wollte diese Rolle unbedingt haben und hatte aber eben nur einen Satz und auf Englisch. Und den musste ich nur diesen Einsatz auf Englisch, alles andere musste ich pantomimisch regeln. Also es gibt die merkwürdigsten Vorsprechen. Und und ich finde das auch gut, weil man lernt da, manche sagen, oh, ich gehe doch nicht mehr zum Casting oder so ein Quatsch. Ich sage, da lernst du doch den Regisseur kennen. Und wenn der Regisseur dir nicht gefällt, dann kannst du doch auch selber sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust, keine Zeit, wie auch immer. So.
Wenn die Wellenlänge einfach nicht stimmt.
Ja, und man hat den ersten Kontakt einfach so. Also wenn es so. Und dann, wenn man 3 Monate später dreht, dann hat man den schon mal getroffen und muss womöglich dann nicht so eine Angst haben. Oder wie immer. Weil Angst ist ein ganz schlechter Begriff bei uns im Beruf, ja.
In dieser Zeit, als Sie angefangen haben, bei den Theatern zu arbeiten, wie haben Sie da gelebt? Auch in WGs?
Also der Erinnerung mit, dass ich irgendwie gelebt habe, habe ich schon, aber nicht, ich habe nie in WGs gelebt. Also entweder habe ich es verpasst oder, da habe ich mir jetzt noch nie so, vielleicht bin ich auch gar nicht, mein Gott, jetzt wohne ich mit meiner Frau zusammen, ich habe auch mit meinen Kindern und allen zusammen, ich wäre schon WG-fähig. Ich wäre, glaube ich, Wäsche kann ich gut, ich kann gerne gut staubsaugen, abwaschen, auch, das geht eigentlich alles.
Können Sie es nur gut oder machen Sie es auch?
Nee, ich mache es auch. Also jetzt irgendwie, also kann ich ruhig fahren, also zu Hause irgendwie, also Wäsche, bügeln, also wenn was gebügelt werden soll und Staubsaugen, also Spezialitäten sowieso von mir. Und technisch kann ich auch alles, von Glühbirne bis zum Nagel und so weiter, so. Also eigentlich bin ich so ein Wunschpartner.
Around. Talent. Sie sind aber kein Ordnungsfanatiker, oder?
Doch auch. Also ich halte das nicht immer durch, aber bei mir ist so, also ich mache Unordnung, aber ich muss das aufräumen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Also ich kann nicht arbeiten, wenn ich dahin und da ist der Tisch oder da liegen irgendwelche Klamotten rum, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Es lenkt mich alles ab oder denke ich die ganze Zeit, oh, ich muss das noch aufräumen oder so. Ja. Das heißt, ich muss Sachen hinter mich bringen, um weiterzugehen. So, das schaffe ich nicht immer und aber ich versuch's.
Also es folgten ja ganz viele Theaterengagements. Im Grunde genommen ging das ja ein Engagement ins nächste über. Dann kam die Rolle im Fernsehfilm 1983, Filmdebüt 1988, Tiger, Löwe, Panther. Gab es dazwischen mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, vielleicht hätte ich doch lieber was in Anführungsstrichen Anständiges lernen sollen? Gab es da doch irgendwo mal so ein Loch, wo Sie gesagt haben, ach, jetzt geht's gerade gar nicht weiter?
Nee, das gab es eigentlich nicht. Also ich habe, das waren immer nur so Entscheidungen. Also ich war in Stuttgart engagiert am Theater und da war es auch wieder, da bin ich dann weggegangen, weil ich, also meine Erwartung, was ich vorhin mal so erwähnt habe, diese Ziele oder eben Erwartungen, wenn die sich nicht erfüllen, dann da bin ich dann sehr konsequent. Dann gehe ich dann zum Intendant und sage, guck mal, der Sorbonne und Zadek arbeiten, die arbeiten jetzt nicht hier dann. Und dann gehe ich jetzt zu George Tabori, so nach Wien. Und als George dann irgendwie mehr in Berlin war als in Wien, bin ich nach Düsseldorf gegangen ans Theater und so. Und es gab da, ganz toll eigentlich, also nie Pausen oder nie längere Pausen. Ich habe mir die Pausen dann selber gemacht, weil ich merkte irgendwie, dass irgendwie so zu viel arbeiten, ich kann nicht am Stück, also so. Das kriegt man dann irgendwann mit, wo man so sagt, irgendwie, wo hole ich meine Ideen her oder wo finde ich ein neues Bild für diese Rolle und will ich immer das Gleiche tun, so eher so rum. Mhm. Und diese, von dem, wie Sie jetzt sprechen, das ist eher was, muss ich sagen, das taucht schon, also wenn man so sozusagen das, also wie ich arbeite und sagt, irgendwie, ich mache nur das oder möchte das nicht machen, da sind schon eher Pausen als es damals war als Anfänger. Mhm. Also sowas taucht mal auf, aber das ist für mich jetzt auch eigentlich, also das auch schöne Zeiten, weil ich, wie gesagt, ich habe 4 Kinder, sind jetzt fast auch schon wieder aus dem Haus, aber das Problem ist, glaube ich, für manch einen auch seine Zeit sinnvoll zu verbringen, aber da gibt es so viele Sachen, die man machen möchte.
Ja, Sie haben Ihre Kinder gerade schon zum zweiten Mal erwähnt. Wie wichtig war es Ihnen, Vater zu sein und was waren Sie für ein Vater oder sind Sie für ein Vater?
Oh, naja, also ich hatte Geschwister und ich habe gesehen, wie es bei uns lief. Das lief mal so und man sollte daraus lernen auch. Und ich denke, ich wollte mir mehr Zeit nehmen für meine Kinder, als mein Vater für uns hatte. So. Mhm. Und ich denke, das habe ich geschafft, weil das ist zwar, ich konnte zwar nicht der Vater sein oder der kann nicht der Vater sein, der eben dann immer um 5 Uhr zu Hause ist oder um 6, aber wer schafft es denn dann auch, wenn er um 6 nach so einem Arbeitstag nach Hause kommt, irgendwie sich wirklich auf die Kinder einzulassen, das ist schwer genug. Das heißt, ich habe dann manchmal eben so eine Woche frei oder 2 Wochen frei oder auch mal 3 oder 4, wenn ich es denn will und habe dann ein ganz anderes Bild auch, so denke ich, von meinen Kindern gekriegt oder die auch von mir, auch wenn die manchmal sagten, Papa, du gehst jetzt wieder spielen, ich sage, ja, gut, ins Theater, Schauspiel und so weiter. Dann habe ich sie mitgenommen, um denen zu zeigen, was das für eine Arbeit ist und so weiter. Ich denke, ich habe das, muss man natürlich die fragen, ist jetzt immer so hypersubjektiv, aber ich denke, ich habe das bis jetzt ganz gut gemacht. Denen geht es eigentlich allen ganz gut, sind gut auf der Spur und ich denke mal, die würden das bestätigen. So, also was ich am wichtigsten finde, ist so eine, wenn man so fragt, was geben sie ihren Kindern mit oder so, das ist so eine Art soziale Kompetenz, da kommt natürlich dann doch wieder der Pfarrerssohn her. Also die, oder sagen wir mal, die soziale Verantwortung. Ja. Es gab so ein Schlüsselerlebnis bei mir zu Hause, da war ich 13, 14 oder jünger, Quatsch, ich war 10 oder so. Und in Pfarrershäusern wird ja manchmal, ich sag mal, gebettelt oder um was gebeten, um Geld oder um was zu essen, so. Ne? So die Tippelbrüder, wie wir damals sagten, oder die Berber oder jetzt Penner, hört sich immer so negativ an. Auf jeden Fall kam so ein Kollege vorbei und ich war alleine zu Hause. Meine Mutter hat gesagt, wenn einer kommt, gib ihm kein Geld, gib ihm was zu essen und zu trinken, so. So, und jetzt stehen sie mal so als 10-Jähriger da und dann kommt so einer mit so einem Bart und so dunkel und so und dann habe ich gesagt, gut irgendwie und ich mache ihm jetzt ein Brot und dann habe ich ihm ein Brot gemacht mit Butter und dann wusste ich nicht, wie man diesen, damals gab es noch Tauchsieder bedient, also kochendes Wasser für einen Tee macht, der wollte einen Tee haben und dann habe ich das heiße Wasser so lange laufen lassen und ich dachte so, das ist jetzt so heiß, dann mache ich ihm den Tee so und der hatte nur, weil ich auch denke, hat ihm auch geschmeckt und so und das war für mich, also da, als ich das dann alles erledigt hatte und er das Glas dann zurückgab und so, das, da bin ich so ein kleines Stück, also vom erwachsen werden, es klingt jetzt ein bisschen früh, aber so ein kleines an Selbstverantwortung, an diese Geschichte erinnere ich mich immer zurück und ich denke immer, das habe ich meinen Kindern auch so gesagt, wenn man das weitergibt, diese soziale Verantwortung, dann kriegt man auch was zurück und für mich ist das so eine Art auch so was ganz Wichtiges im Leben, weil das hat was von Zusammenleben, von was zurückbekommen und vielleicht auch was von der Nächstenliebe. So.
Das Wunder von Bern, da haben Sie ja ganz viele noch in Erinnerung, als den Vater auch Ihres eigenen Sohnes, der ja auch den Sohn gespielt hat in dem Film. Wie war diese Zusammenarbeit mit dem eigenen Kind?
Ja, das war was ganz Besonderes. Also man hat ja zu seinen Kindern mehr am meisten Vertrauen und dieses Vertrauen kann man zu einem Filmkind, auch wenn es über Wochen, Monate geht, gar nicht aufbauen. Und es stand uns auch nie im Wege, wo man so denkt, da ist jetzt, man muss ja auch was spielen und weil das hat der Luis einfach, er hatte vorher schon mal einen Film gemacht, da war ich auch sein Vater, der Mistkerl, so ein Kinderfilm, da hatten wir schon mal so ein bisschen angetestet und was bei mir mir ganz klar war, war es jetzt auch nicht die leichteste Rolle, die ich unbedingt gespielt habe. Ich lasse den Sönke Wortmann machen und wenn es bestimmte Verabredungen gibt zwischen Luis und mir, wir haben natürlich in einem Hotelzimmer auch geschlafen, der war 11, als er es gespielt hat. Und wir sind den Text morgens durchgegangen, aber am Set waren wir immer nicht extra separiert, sondern ich habe mich einfach auf mich konzentriert und er hatte seine Kinderbetreuung und wie auch immer. Und die Ansagen hat der Regisseur gemacht. Es gab vielleicht ein oder zwei Mal, wo man gesagt hat irgendwie, hallo, Luis, sei mal konzentriert, wie auch immer. Mhm. Und aber das Irrsinnige war natürlich, sich selber auch so zu sehen, weil man so wusste, als Junge sah ich womöglich auch so aus. Mhm. Und es gab eben, also selbst diese, ich wurde ja oft gefragt nach dieser Ohrfeige im Film auch. Und selbst diese Ohrfeige, wo man sagt, schlägt ein Vater sein Kind, natürlich sollte er es nicht schlagen. Und es war natürlich die Zeit, wo man das noch machte. Auch heute passiert das leider noch. Und das haben wir einfach. Und Luis dachte auch, das macht man per Stunt oder wie auch immer. Oder man tut so. Und dann habe ich ihm gesagt, das habe ich auf der Schauspielschule gelernt. Das kann man machen, ohne dass das wehtut. Das brennt mal kurz so. Und das haben wir dann einfach trainiert. Und das war für ihn wie ein Sport. Und das sind eben auch Vertrauenssachen. Das ist ein, dass ich das mit einem anderen Kind gemacht hätte, dem eine gescheuert hätte. Und da steht dann die Mutter 10 Meter weiter am Set. Dann ist das womöglich schon ein komisches Gefühl. Ja. Aber wenn Vater und Sohn eine Verabredung haben und das mal machen, dann ist das in Ordnung.
Ihre zweite große Leidenschaft ist Fußball.
Richtig.
Wie man auch aus dem T-Shirt, das Sie heute anhaben, mal sehen kann, was steht da genau drauf?
Es gibt Wichtigeres als die Meisterschaft und dann darunter schöne Frauen und Weltfrieden.
Ja.
Also es hat mal wieder bei uns nicht geklappt. Seit 58 warten wir darauf. Man merkt schon, ich bin Schalker. Und und wir haben sehr viel erreicht. Und das T-Shirt hat mir eine Freundin geschenkt, die eben auch, es gab ja da mehrere Vizemeisterschaften, gesehen hat, wie ich darunter gelitten habe. Und wir haben ein Treffen jetzt hier in Berlin und dann dachte ich irgendwie, ziehst du das jetzt mal an, also und ja, Schalke, ja.
Sie sind ja viel doch auch umgezogen, also im Sauerland geboren, Hagen, dann nach Stuttgart und Sie haben in Stuttgart in der C-Jugend gespielt mit dem Schalke-T-Shirt, Trikot.
Nein, also das ist so, da gehen dann so die Gerüchte ein bisschen auseinander. Also
weil
so,
dazu gehört ja was, man muss man erstmal bringen.
Ja, also es war so, also das war an der Schule, also das war noch nicht ganz so schlimm, das war mein erster Schultag, ich hatte ein Schalke-Trikot an beim Sport eben und damals noch so ein Baumwolltrikot. Ich habe das leider nicht mehr. Und der Haufi, wo später mein Freund wurde, der stand im Tor und wusste meinen Namen nicht und der rief dann, weil ich der mir den Ball halt geben wollte, ey Schalke. So und aus diesem Ruf wurde an der Spitzname an diesem Ebert-Ludwigs-Gymnasium am Hirtweg in Stuttgart, wurde dann mein Spitzname Schalke, wo teilweise die Lehrer auch dann irgendwie so im Klassenbuch Einträge machten, wie Schalke stört wieder, weil die meinen Namen, also der ging so rum. Ja. Und das Parallel war, dass ich beim VfB Stuttgart gespielt habe, auch mit dem Haufi zusammen, der war nämlich spielte beim VfB in der Jugend, in der C-Jugend und da hätte ich das nicht wagen können. Da war ich, wussten zwar die Mitspieler, dass ich auch Schalke-Fan bin, aber das wäre unmöglich gewesen. Da musste ich das VfB-Trikot, was man damals auch noch selber kaufen musste im Sportgeschäft, so. Und was man nur für die heutigen Fußballer, wenn da jemand zuhört, auch Baumwolle. Und meine Mutter musste das VfB-Zeichen, da die VfB-Trikot hat normalerweise immer so einen roten Streifen auf der Brust und die musste das exakt auf diesen Bruststreifen nähen. Und das Ding, wir hatten einmal ein Freundschaftsspiel gegen Concordia Hamburg und dann wollten die Trikots tauschen. Und ich gesagt, ey Kinder, seid ihr wahnsinnig irgendwie. Meine Mutter näht das nicht nochmal so da drauf irgendwie. So, also das nur mal, wie Fußball früher war. Aber wie gesagt, da habe ich gespielt und habe dann leider nicht weitergemacht. Also was wäre aus mir geworden? Wenn ich jetzt irgendwie, weil Hansi Müller war eine Jugend drüber oder zwei, der war in der A-Jugend, ich war in der C-Jugend. Also hätte ich weitergespielt, würde ich jetzt wahrscheinlich mit dem Kaiser irgendwie in irgendeiner Fernsehsendung Fußballspiele kommentieren.
Ja, vielleicht auch, weil Sie von Stuttgart nach Dortmund gegangen sind, dass Sie deswegen kein Fußballprofi geworden sind.
Ja, da waren eben dann auch die Mädels und die Mopeds irgendwie wichtiger. Also da war irgendwie, da hat man dann, wie gesagt, fing es dann an, weil wir da vorhin gesprungen sind, da fing es dann an, irgendwie Geld verdienen fürs Moped und da kann man nicht noch so Training nebenbei haben und so. Und wie gesagt, was hätte ich davon gehabt, dann hätte ich welche hier wahrscheinlich reingehumpelt. Also die meisten Fußballprofis aus der Zeit, die haben fast schon eine neue Hüfte.
Ja, mindestens. Das stimmt aber auch, dass Sie so einmal in der Woche tatsächlich selber noch spielen?
Möglichst zweimal in der Woche. Also diese heute Abend habe ich nicht gespielt, aber morgen Abend spiele ich wieder in Hamburg im Park und am Wochenende, nee, da spielen wir Werbeliga morgen Abend und am und dann spiele ich auch noch mal, also ich spiele meistens immer zweimal, Wochenende und einmal in der Woche.
Mhm. Kürzlich waren Herbert und Dietrich Grönemeyer hier und die gelten ja nur wirklich als die Botschafter des Ruhrgebiets, aber Sie auch.
Ja, das...
Witzigerweise eigentlich, ne?
Naja, ich habe da lange gelebt. Ja. Also ich habe da, Stuttgart war so ein Ausflug so und meine Wurzeln sind da, mein Vater, meine Eltern leben in Bochum. Ich habe, also Bochum ist, obwohl das nicht Gelsenkirchen ist, aber ist irgendwie meine Lieblingsstadt da. Die ist, das ist die ruhigste oder angenehmste. Gut, Herbert kommt aus Bochum. Da bin ich, da war mein erstes Theater, da war meine Schauspielschule. Da habe ich ganz viele Freunde, die nichts mit dem Beruf zu tun haben. Mhm. Was für mich immer wichtig oder schön ist, weil ich, sonst wird man, glaube ich, irgendwie auch irre. So und also mein bester Freund ist Goldschmiedin, mein einer, der ist Fotograf. Dann gibt es, der eine macht Stadionbau und so weiter. Die leben alle in der Gegend und ich kehre da gerne hin zurück und habe da zuletzt auch Theater gespielt wieder in Bochum. Ist mein Lieblingstheater auch eigentlich da. Aber ist jetzt, ich habe mir dann doch, der andere Wohnort ist Hamburg, ist durch meine Kinder entstanden und der ist halt 3,5 Stunden weg. Aber die Leute im Ruhrgebiet, die vergessen mich. Ich hatte da mal eine Lesung im Schauspielhaus und da hatte ich mich im ersten Satz gleich komplett verlesen, Versprecher gehabt und die Leute direkt applaudiert, standen wie eine Wand hinter mir.
Wir sind ja jetzt mit Sarah Wiener verheiratet. War das tatsächlich so, als Sie sich das erste Mal begegneten, so Knall auf Fall, Liebe auf den ersten Blick?
Da habe ich eigentlich auch noch nie so drüber gesprochen, ob es das jetzt war. Das überlasse ich doch jedem, der uns dann mal auf der Straße sieht, wie das wohl bei denen war. Weil es gibt so Momente, das ist so, die will man nicht hergeben. Ja. So, und es wurde aber mal gefragt, wo haben Sie sich zum ersten Mal getroffen und so. Und dann stand da irgendwo mal ein Satz, der war aber falsch. Und dann haben wir so gesagt irgendwie, nee, das behalten wir für uns. So, wir erzählen gerne bestimmte Sachen, was weiß ich, wer für wen kocht oder wie auch immer.
Wer kocht denn für wen?
Ja, wer kocht für wen? Also, glaube, sie kocht für mich. Das ist da, also wir haben da die bessere Lösung gefunden. Das ist einfach unbeschreibbar, ist es die bessere Köchin. Und ich kann nur so winzige Sachen und das reicht aber auch immer. Also meine Sachen reichen immer. Und dann fragt er, was machen Sie denn so? Und ich mag Fleisch und ich mag Brokkoli. So. Und das ist so einfach. Und die Leute dann immer so sagen auch so, wie, was erzählt er mir jetzt irgendwie? Aber es ist wirklich so, meistens mache ich das nach dem Fußball, weil das irgendwie ich dann auch Kraft brauche. Ich habe mir dann beim Biofleisch, ich muss immer wissen, woher mein Fleisch kommt, so ein Rinderfilet. Und dann habe ich meinen Brokkoli, das wird da gedämpft, das wird dann so, damit die Vitamine erhalten bleiben. Und dann gibt's eigentlich nur Salz und Butter dabei und vielleicht noch Pfeffer und dann ist es das. Mhm. Und dann ist das herrlich. So.
Klingt toll,
ja. Ja, also das ist jetzt, und wenn der Hörer wird jetzt natürlich hören wollen, was macht denn Frau Wiener jetzt für Sie und so weiter. Ich kann nur sagen, die macht die einfachsten, sag mal, man sagt ja aus Scheiße Gold machen. Da liegen jetzt ja noch 2 Möhren irgendwie im Kühlschrank. Sie kommt von irgendwelchen Dreharbeiten für Arte zurück irgendwie und sie will mir was Gutes tun, was sie natürlich immer will. Und da liegen 2 Möhren, dann noch so eine, weiß ich nicht, Art von Paprika und irgendwas noch. Und sie zaubert damit Nudeln, ein vegetarischen Nudelgericht, das man so von träumen kann. So. Mhm. Und das kommt heiß auf den Tisch, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wie sie das macht, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, weil sonst müsste ich anfangen, für sie zu kochen.
Sie leben ja in Hamburg und Ihre Frau ursprünglich in Berlin. Wahrscheinlich kommt sie jetzt auch häufiger dann nach Hamburg. Oder leben Sie gerade schon beide zusammen in Hamburg?
Ja, also sie lebt in, also wir haben hier eine Wohnung und in Hamburg eine Wohnung und sie hat ja hier ihren Gastro-Schwerpunkt und da muss sie auch schwer anwesend sein. Das ist aber auch mit Hamburg nicht so ein Ding, weil das ist ja 1,5 Stunden mit dem Zug und da geht es manchmal für sie morgens hin, abends zurück.
Aber könnten Sie sich vorstellen, in Berlin auch zu leben?
Ich habe in Berlin gelebt, als ich am Schillertheater war und das ist so, mir ist das ein bisschen viel. Also und meine jüngste Tochter ist 16, wird 16 und die ist noch nicht, also die wohnt 2 Straßen weiter in Hamburg und die ist noch nicht raus aus zu Hause. Und ich bin so ein bisschen, ich habe mich verwurzelt in Hamburg. Hm. In Hamburg ist das mehr näher als in Berlin und
das stimmt.
Hamburg ist für mich zu einer Art Heimat, die habe ich lange genug gesucht, diese Heimat. Und ich zeige jetzt immer meiner Frau, was von meiner Heimat und die mag das auch sehr gern. Die wird aber Berlin auf eine Art sowieso nicht verlassen, wie gesagt, weil sie auch ihr Arbeitsschwerpunkt ist.
Jetzt aktuell sind Sie im Kino zu erleben.
Jo.
Gemeinsam mit Paulchen Kuhn.
Schenk mir dein Herz.
Ja. Ja, da sind Sie so ein etwas verwirrter Popstar, Schlagersänger, der einen Herzinfarkt bekommt. Und von dem Moment an verändert sich eigentlich alles.
Ja, also dadurch ist er auch verwirrt. Ich denke, er war vorher ein ganz klarer Karrierist, der also so wie, ob es Hansi Hinterseher oder mir fällt jetzt, wie heißt die Kollegin, Herr Silberei, ich weiß nicht, doch, der singt glaube ich auch selber.
Der also, singt auch?
Oder, achso, oder moderiert ja, nur. Oder die versuchen es auf jeden Fall. Und also so einer war der mal und dann ist ihm das Unglück passiert, ein Herzinfarkt, und er verliert 10 Jahre seines Gedächtnisses, also solche medizinischen Fälle gibt es, und er kommt dann und weiß auch nicht mehr, wer seine aktuelle Frau ist, die er vor 4, 5 Jahren geheiratet hat. Er kennt seine Schlager nicht mehr, und er kommt in eine Reha, wo gerade dieser Schlager läuft und alle klatschen und begrüßen Alexander Ludwig, den Popstar, und er weiß überhaupt nicht, was da los ist. Und er begegnet in dieser Reha Paulchen Kuhn, also der in dem Film Heinrich heißt und ein wunderbarer Jazzmusiker ist, und sich überlegt, wir brauchen noch einen, er möchte mal wieder Musik machen und sucht sich eigentlich einen Gitarristen und Sänger, der mit dem er so eine kleine Jazz-Kombo aufmachen kann. Und lustigerweise kann dieser Schlagersänger mit Jazz auch was anfangen oder mit der Musik von Heinrich, von Paulchen Kuhn, und mit seiner eigenen nicht mehr. Und das ist so, dass sich diese Amnesie oder das, was er hat, eben immer mehr löst und er immer mehr zurückfindet in sein Leben. Darum geht es auch. Er rennt immer zu seiner ehemaligen Frau hin, anstatt zu seiner jetzigen, die verzweifelt fast daran. Aber diese Musik, eben diesen Film, ich würde es fast auch als Musikfilm bezeichnen, die hilft ihm auch, weil er dadurch immer, wenn was er eine emotionale Begegnung hat und Musik steht für Emotionalität, dann kann er sich ein Stück weiter erinnern. So, es ist ich liebe diesen Film, und Paul und ich sind dicke Freunde geworden.
Kannten Sie sich vorher schon?
Nein, wir kannten uns vorher nicht. Ich hatte einen riesen Respekt vor ihm und vor diesem 83-Jährigen, der nicht mehr ganz so gut sieht, nicht mehr ganz so gut hört, und wenn er am Klavier sitzt, alles, jegliche Wehwehchen sowieso vergisst und einfach den Rhythmus vorgibt. Und es war wirklich so, wir waren jetzt auf Kinotour auch schon in Norddeutschland, und es ist wirklich so, dass wir uns dann immer so erzählt haben. Also er sagt immer, na, er hat was vom Schauspiel von mir gekriegt, und ich sage, ich habe was von Musik von ihm gekriegt, und es ist einfach, es war einfach eine unglaubliche Arbeit. Es war auch sein erster, sozusagen, er hat zwar mal einmal, er sagt aber, das war alles nichts. Im Prinzip war das seine erste richtige Rolle im Film. Er hat da mal Sketche mit Günter Fitzmann gespielt, wie immer. Und aber er sagt, das war das erste Mal, und er ist so dankbar dafür, und ich bin gleichzeitig so dankbar dafür, dass es mit ihm so toll geworden ist. Und man merkt so, wenn man dem im Kino zeigt, irgendwie speziell eine Generation sowieso ab 50, die mit Paulchen Kuhn, so wie ich auch, groß geworden sind, irgendwie, die schmelzen dahin. Das ist so, und deshalb finde ich es so schön, weil er war mal fürs Fernsehen geplant, der Film. Deshalb finde ich es so toll, dass der jetzt ins Kino kommt, weil man Paulchen Kuhn auf großer Leinwand sieht.
Und Sie auch.
Ja, mich auch, ja.
Peter Lohmeier, danke, dass Sie hier waren.
Gerne.